wir sagen immer, und das ist keine Floskel, sondern das ist ganz tief sitzend ernst gemeint, mit euch und für euch kämpfen. Dass wir die Partei sind für die, die hart arbeiten und am Ende des Monats nicht mehr genug Geld in der Tasche haben. So, für die gilt es, eine Stimme zu sein. Da, wo Menschen uns mal gewählt haben und jetzt der Nichtwählerinnenanteil hoch ist, da gehen wir rein, weil da macht so ein Haustierwahlkampf Sinn. Das wird nicht lange dauern, dann werden auch die Umfragen danach kommen und die Wahlergebnisse. Aber ich glaube, das Image war erstmal über die letzten Jahre so kaputt gegangen, dass viele gesagt haben, ich erinnere das ja auch, eine Freundin sagte vor ein paar Jahren mal zu mir, du, ich wähle euch aber nur noch aus Mitleid. So. Und das wird sich jetzt ändern, weil das spüre ich auch. Die Leute sagen, jetzt macht ihr das super, das klappt doch und so. Also ich glaube, diese Energie, die in der Partei ist, die strahlen wir aus. Das ist gar nicht mein Optimismus, sondern das ist die Energie, die da ist.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und zu Gast ist Jan van Aken. Jan van Aken ist Co-Vorsitzender der Linkspartei und einer der beiden SpitzenkandidatInnen im Bundestagswahlkampf. Für die Linke geht es um viel, denn ob nach der Wahl im Februar es eine linke Opposition im Bundestag geben wird, das ist derzeit leider alles andere als klar, denn die Linkspartei, die dümpelt unter 5% bei den Umfragen. Wie die Linke den Wiedereinzug schaffen will, was die Wahlkampfinhalte sind und wie es für die kriselnde Partei nach der Wahl weitergeht, darüber spreche ich in der kommenden Stunde mit Jan van Aken. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr van Aken, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo.
Ja, schönen guten Abend. Danke.
Ja, wir wollen über die Linke vor der Bundestagswahl sprechen. Am 23. Februar ist es ja soweit, dann finden die vorgezogenen Neuwahlen statt. Für die Linkspartei, Ihre Partei, Herr van Aken, geht es einzig ums Überleben. Ihre Partei droht gegenwärtig aus dem Bundestag rauszufliegen und dann vielleicht komplett in der politischen Versenkung zu verschwinden. Herr van Aken, wenn man Sie so bei öffentlichen Auftritten gerade beobachtet, dann geben Sie sich sehr siegesgewiss oder zuversichtlich, dass der Wiedereinzug klappen wird. Aber wenn man sich gerade die Umfragen anschaut, dann scheint vielen Menschen die Linke nicht mehr wichtig zu sein. Oder die Leute glauben nicht dran, dass es was bringt, ihre Stimme der Linken zu geben. Also vielleicht mal für den Anfang, Herr van Aken, warum braucht es die Linke überhaupt noch?
Ja, ich sage das immer so gerne, hinter dieser Bundestagswahl lauert das Grauen. Wenn da keine linke Partei im Bundestag sitzt, dann zieht die gesamte Parteienlandschaft nach rechts. Wir haben das ja in den letzten ein, zwei Jahren schon gesehen, wo die Linke dann durch die Abspaltung so geschwächt war, dass plötzlich selbst Grüne anfangen mit rassistischen Narrativen. Da gibt es denn überhaupt kein Halten mehr. Und ich muss das auch sagen, ich war ja selbst 8 Jahre im Bundestag von 2009 bis 2017. Auch da hätte niemand in Deutschland mehr über Auslandseinsätze zum Beispiel kritisch diskutiert, wenn die Linke nicht immer wieder den Punkt gemacht hätte. Also ich befürchte, ohne die linke Stimme im Bundestag finden viele Diskurse gar nicht mehr, ich sag mal, in der breiten Öffentlichkeit statt. Und das ganze Land rutscht oder schlittert oder noch schneller in was ganz Düsteres Rechtes. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir einen Bundestag einziehen.
Jetzt könnten ja vielleicht manche Zuhörer auf die Idee kommen, okay, die Linke fliegt potenziell raus, SPD und Grüne versprechen auch, den Sozialstaat zu schützen und eine Politik für kleine und mittlere Einkommen zu machen. Vielleicht gebe ich dann meine Stimme strategisch lieber einer dieser beiden Parteien, damit die dann in der Juniorpartnerschaft mit Friedrich Merz dann vielleicht noch was rausreißen, vielleicht noch irgendwelche sozialen Errungenschaften schützen. Auf so Ideen können ja Leute vielleicht kommen. So, schlechte Idee?
Naja, ist erstmal eine gute Idee, aber die letzten 3 Jahre waren sie in der Seniorpartnerschaft mit der FDP und haben nichts umgesetzt. Ich meine, wenn man sich anguckt, was Scholz, der hat sich als Mietenkanzler aufgestellt vor 3 Jahren und nichts ist da passiert. Und ich kann jetzt viele andere Dinge aufzählen. Das heißt, ich finde das gut, dass sie jetzt so einen sozialen Wahlkampf machen. Ist ja richtig, dass endlich mal wieder über soziale Themen geredet wird, aber irgendwer muss die nach der Wahl auch dann nicht nur daran erinnern, was sie mal versprochen haben, sondern auch dahin drängeln. Sonst passiert gar nichts, das haben wir jetzt ja gesehen.
Vielleicht können wir mal drüber sprechen, warum wählen eigentlich immer weniger Leute die Linkspartei? Zuletzt bei der Europawahl waren es 2,7%. Das war ziemlich vernichtend. Und wie kommt man eigentlich an diese Leute wieder ran? Also das ist ja ein Teil der Erklärung, dass man sich da jahrelang mit dem Wagenknecht-Lager zerstritten hat und dass die Spaltung da jetzt erstmal klare Tatsachen geschaffen hat. Das ist vielleicht ein Aspekt. Aber vielleicht ist ein größerer Aspekt so ein langer Trend, dass man Leute aus der Arbeiterinnenklasse verloren hat. Es hat zuletzt auch eine Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gezeigt, ja, gerade Leute in der Produktion oder im Dienstleistungsbereich und die dann am Ende vor allem eben an rechte und populistische Parteien, an das BSW oder an die AfD oder auch an die Gruppe der NichtwählerInnen. Das sind Leute, die wütend sind mit dem Status quo und bei denen dann entweder der rechte Kulturkampf verfängt oder die am Ende so frustriert sind, dass sie gar nicht mehr wählen und dass sie sich komplett von der Politik abwenden. Mhm. Und für all die scheint irgendwie die Linke da keine glaubwürdige Option gerade zu sein. Und dazu passt vielleicht auch so ein bisschen, dass die Linkspartei selbst sich irgendwie in ihren Ranks so ein bisschen akademisiert hat. Also ein bisschen provokant gefragt, wurde in der Vergangenheit zu viel Politik für die eigenen Freunde, urbane AkademikerInnen wie Sie und ich gemacht und weniger für die Menschen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat? Oder was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass die Linkspartei die Leute, die sie eigentlich erreichen will, gerade nicht mehr erreicht?
Also das war jetzt schon sehr viel. Ich fange mal bei einem Punkt an. Also wir haben auch bei den Linksakademikerinnen verloren. Ich kenne so viele, auch in meinem politischen, privaten Umfeld, die sagen, naja, natürlich habe ich euch immer mal wieder gewählt, aber denn nicht mehr, weil gar nicht mehr klar war, wofür ihr steht. So, und dass die jetzt wieder zurückkommen, dass denen wieder klar wird, wofür wir stehen und dass auch klar ist, da wird jetzt wieder solide Politik gemacht, das dauert natürlich und das ist jetzt die Frage, ob diese Zeit reicht. Und diese andere Erzählung, wir haben bei den Arbeiterinnen verloren, wir haben nichts mehr für die getan, das ist ja die Erzählung, die Sarah Wagenknecht gemacht hat, also ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl 21, schreibt sie ein dickes Buch, um ihrer eigenen Partei zu sagen, sie ist scheiße. Dass man da dann schlecht abschneidet, wundert mich jetzt nicht so richtig, wenn eine der bekanntesten Protagonistinnen sowas sagt. Aber das war ja immer gelogen. Also wenn ich mir angucke, was wir gemacht haben, also was wir an Anträgen eingebracht haben, wenn irgendwo Streiks sind, wie wir uns solidarisieren, wie wir wirklich alle möglichen sozialen Projekte unterstützen, dann war das schon immer gelogen. Aber dieses Narrativ hat halt Wagenknecht erfolgreich unter die Leute gebracht. Die Realität ist tatsächlich eine andere. Das Problem ist halt, dass wir jetzt dieses falsche Image langsam wieder loswerden müssen. Normalerweise dauert so ein Imagewechsel sehr, sehr lange. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das von einer kürzeren Zeit hinkriegen. Jetzt sind die vorgezogenen Neuwahlen natürlich nochmal eine echte Challenge obendrauf. Am Anfang dachte ich, okay, wir haben 12 Monate. Jetzt ist es nochmal kürzer. Aber ich glaube, das ist alles eine Frage der Wahrnehmung und muss es eben auch, man muss an die Menschen rankommen, dass die auch einen wieder wahrnehmen. Mit den 3%, die wir die letzten Jahre hatten, ist natürlich auch das Problem, dass du in den Medien gar nicht mehr vorkommst. Und so gut das mit den Haustürgesprächen ist, die wir machen, also und damit auch große Wahlerfolge erzielt haben, in Leipzig zum Beispiel, so klar ist auch, wir brauchen für 5% 2,4 Millionen WählerInnen. Wir schaffen es nicht, mit 2,4 Millionen WählerInnen direkt zu reden, egal wie viele Leute wir in die Haustüren klopfen lassen. Hm.
Vielleicht können wir gleich noch, Herr van Aken, ja auf Ihren Haustürwahlkampf zu sprechen kommen. Das war ja, wie Sie schon sagten, eigentlich eine umfangreiche Vorwahlstrategie. Plan 25 hieß das, ne? Wo es darum ging, hunderttausende Türen, glaube ich, abzuklopfen. Und da ist jetzt in der Kürze der Zeit wahrscheinlich weniger zu leisten. Aber Sie betonen ja, dass Sie schon an viele Haustüren geklopft haben. Da hat mich interessiert, was die Leute Ihnen da erzählt haben. Aber vielleicht können wir kurz nochmal auf die Zweitstimmen und dann die zweite Strategie, vielleicht über die Direktmandate in den Bundestag zu kommen, darüber nochmal sprechen. Denn Sie haben einerseits 7% als Ziel ausgerufen, ambitioniert. Ne? Gegenwärtig dümpelt die Partei so bei 2-4% in den Umfragen rum. Und ja, bis auf die Stadtstaaten oder Thüringen kommt eigentlich nirgendwo mehr an die 5%-Hürde ran. Und erfahrungsgemäß, das hatte ich ja vorhin schon mit diesem strategischen Wählen angesprochen, wählen dann manche Leute auch taktisch, ne, wenn sie dann einen Nichteinzug antizipieren und wollen ihre Stimme nicht verschenken. Sie haben deswegen angekündigt, dass sie auf so eine Direktmandatsstrategie setzen. Da gibt es ja die Grundmandatsklausel, dass man mit 3 Direktmandaten dann, auch wenn man die 5%-Hürde nicht schafft, dann trotzdem in den Bundestag reinkommt. Mhm. Nur deshalb tritt jetzt nochmal Gregor Gysi an und überhaupt nur Bodo Ramelow, Mission Silberlocke, wie sie es genannt haben, und noch ein paar andere Leute, wo es unter Umständen aussichtsreich ist, dass sie ihre Direktkandidaturen gewinnen. Vielleicht können Sie das mal beschreiben. Wie soll dieser Kampf um die Direktmandate aussehen und was muss passieren, damit dieser Rettungsschirm am Ende funktioniert? Weil ich persönlich bin ja angesichts der Kürze der Zeit sehr skeptisch, dass das mit der 5%-Hürde klappt. Bad Hönaus.
Ja, genau. Die 7% hatte ich gesagt, als noch September angesagt war. Da dachte ich, in 12 Monaten kann man es drehen. Und also das ist, kann man bei vielen Wahlen beobachten. Wenn irgendwas ins Rutschen kommt, dann rutscht es weiter. Das ist ein ganz irrer Effekt. Also in beide Richtungen. Bei den Grünen war das doch mal vor 2 Wahlen. Da waren diese Pederastenvorwürfe und plötzlich rutschten die innerhalb von 2 Wochen, haben sie sich, glaube ich, halbiert oder so. Das geht wahnsinnig schnell. Jetzt sage ich deutlich über 5%, aber was das deutlich heißt, da sage ich dann lieber nicht zu, weil es dann wirklich knapp wird. Aber wir gehen tatsächlich mit der Doppelstrategie rein. Also wir wollen die 5%, weil wir wollen auch eine Fraktion sein. Man hat ganz andere Rechte als Fraktion, und wenn wir weniger als 5% der Mitglieder des Bundestages haben, sind wir keine Fraktion. Und dann kann man eben sehr viele Dinge nicht tun, die für die politische Arbeit wichtig sind. So, ja, die Aktion Silberlocke, das sind unsere drei älteren Herren, Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow. Dann haben wir noch drei weitere, die antreten, Ines Schwertner in Berlin und vor allem Sören Pellmann in Leipzig, der auch letztes Mal das Direktmandat geholt hat. Und wir sind uns eigentlich sicher, dass vier von denen relativ gute Chancen haben und wir drei tatsächlich holen. Wie man das macht, ist in den einzelnen Wahlbezirken sehr unterschiedlich. Also Sören Pellmann ist in Leipzig in extrem unterschiedlichen Vierteln unterwegs. Zum Beispiel da, wo Namsö, unser Genosse, jetzt bei der Landtagswahl das Direktmandat geholt hat, mit genau diesem Haustierwahlkampf, die haben literally an jeder einzelnen Tür geklopft.
50.000, oder?
Ja, genau. Ich glaube 53.000 war die Zahl am Ende. Und sie haben am Ende einen Erdrutschsieg da reingeholt. Das macht einfach den Unterschied. Ich war da selbst mit dabei, und da kommen wir auch noch auf so eine Eingangsfrage von Ihnen zurück. Denn redet da mit jemand, der winkt gleich ab und das, ich weiß schon, was ich will, ist völlig klar, AfD ist gemeint, und dann schafft man das trotzdem ins Gespräch zu kommen. Und am Ende weint dieser Mann so, Mitte 60, seine Frau liegt oben fast am Sterben, er kommt gerade von der Krankenkasse, die haben ihm nichts genehmigt, er weiß überhaupt nicht mehr, wie er sein Leben organisieren soll, und nichts funktioniert mehr, muss monatelang auf einen Arzttermin warten. Da ist so viel Verzweiflung in dieser Gesellschaft. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die mit der Verzweiflung? So, wenn es überhaupt keine Hoffnung gibt, dann hat so eine AfD oder eine BSW leichtes Spiel. Und deswegen sage ich immer, ich will eigentlich so eine Partei der Zuversicht sein, wo ich konkrete Projekte propagiere, wie zum Beispiel der Mietendeckel, da kommen wir noch drauf, oder andere extrem konkrete, wo die Menschen sagen, jo, das ist machbar. Und wenn das kommt, geht's mir gleich deutlich besser. Also Hoffnung schaffen, das ist so die Grundidee. Und das wird in Leipzig passieren, in einigen Vierteln, in anderen Vierteln, das ist halt so divers. Da ist auch Connewitz mit dabei, das ist ja nun auch ein sehr, sehr hochpolitisiertes linksakademisches Viertel. Also sind so wirklich ganz unterschiedliche Viertel. Und da werden wir auch mit vielen hundert Leuten auch wieder an die Haustüren gehen. In Treptow-Köpenick bei Gregor Gysi, da ist das schon ein bisschen anders. Da läuft ganz viel natürlich über seine Person. Alle lieben Gregor. Und das heißt, man muss es schaffen, dass Gregor an möglichst vielen Orten da mal auftaucht und sein Gesicht auf möglichst vielen Plakaten zu sehen ist. Also das sind, sage ich jetzt mal so im Detail, extrem unterschiedliche Herangehensweisen. Aber der Kern ist immer, da wo Menschen uns mal gewählt haben und jetzt der Nichtwählerinnenanteil hoch ist, da gehen wir rein, weil da macht so ein Haustierwahlkampf Sinn. Wenn ich im Viertel bin, wo der Nichtwählerinnenanteil schon lange extrem hoch ist, das schaffe ich nicht mit einem Gespräch zu ändern. Sondern es müssen welche sein, die uns schon mal gewählt haben, die enttäuscht sind oder die denken, wow, nur noch dieser woke Kram, was überhaupt nicht stimmt, aber das ist eben dieses Bild. Und wenn die was anderes mitbekommen, ich glaube, dann kann man da echt einen schnellen Effekt erzielen. Und genauso war es in Leipzig im Landtagswahlkampf von Namsö. Da kann man das richtig an den Zahlen ablesen.
Wie viel Zeit hatte denn Namsö Nguyen bei seinem Wahlkampf? Weil jetzt ist ja wirklich, jetzt ist Weihnachten so. Ja. Ich glaube, ihr habt geschrieben oder gesagt, dass ihr jetzt schon 75.000 Türen, aber das ist natürlich bundesweit gesehen nicht viel.
Ist ein Witz, ja.
Aber es ging ja auch so ein bisschen drum zu erspüren, was sind eigentlich die Sachen, die Leute bewegen, wo drückt der Schuh. Aber mich hat doch jetzt noch ausblickshaft interessiert, und klar, die Voraussetzungen sind nicht gut mit der Kürze der Zeit, aber wie geht ihr da jetzt rein? Versucht ihr da jetzt noch möglichst alles drauf zu setzen? Weil klar, mediale Präsenz hat die Linkspartei kaum und dringt da mit ihren Inhalten wenig durch. Da scheint irgendwie der Haustürwahlkampf irgendwie das einzig Mögliche zu sein, um Leute, die einmal gewählt haben und heute nicht mehr, da noch zu erreichen.
Ja, wir haben natürlich, das ist der ganz große Vorteil für uns. Wir haben schon lange geplant gehabt, diesen Plan 25, den Vorwahlkampf. Also wir wollten tatsächlich schon jetzt im Oktober anfangen mit Haustürgesprächen, ein Jahr vor der Wahl, um erstmal vier Monate lang, ich glaube bis Ende Februar, erstmal viele hunderttausend Gespräche zu führen, um mal rauszuhorchen, wo drückt der Schuh am meisten. Das heißt, in dem Moment, als die Neuwahl kam, war klar, hey, wir sind sowieso schon unterwegs, wir haben unsere Leute schon ausgebildet, die Schulungen waren gerade abgeschlossen in einigen Städten schon, und deswegen hatten wir so einen fliegenden Start, das war natürlich total gut für uns. Und trotzdem ist natürlich auf der anderen Seite jetzt, Weihnachten ist bald, dann haben wir noch 7 Wochen nach Silvester. Das ist natürlich weniger, als wenn wir jetzt 3 oder 4 Monate hätten, um dann nach dem Vorwahlkampf noch den richtigen Haustürwahlkampf zu machen. Aber wir haben einfach umgeswitcht und haben gesagt, okay, wir ziehen diese Phase des Vorwahlkampfes bis auf, ich glaube, es war letzte Woche zusammen und danach ist nicht mehr Fragen stellen, sondern danach ist ein Wahlkampf. Wobei auch im Wahlkampf ist es ganz oft, dass wir erstmal fragen, wo ist eigentlich Ihr Problem? Und die Antworten sind ja echt spannend, sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Also wir haben es statistisch auswerten lassen vom Forschungsinstitut. Die allermeisten ersten Antworten drehen sich um Wohnen und Miete. Das muss nicht nur Mietpreise sein, das kann auch, ich sag mal, Sanierungskosten sein, das kann Heizung sein, solche Dinge. Und das zweite sind tatsächlich Preise. Da redet man halt mit Leuten, für die ist es in der letzten Woche des Monats ein Problem, einkaufen zu gehen. Und dann zu gucken, wie weit reicht jetzt mein Einkaufsgeld, weil die Preise sind derart in die Höhe gegangen. Und da haben wir wirklich in den letzten Jahren, sehen wir, wie die Löhne und die Preise so derart auseinandergegangen sind. Und jemand, der eh immer auf jeden Cent gucken muss, ist dann wirklich, wirklich am Ende. Das haben wir deswegen es war der zweite Punkt, der genannt wurde. Und der dritte, fast gleich auf, war, für uns macht das sowieso niemand was. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Also dieses die da oben Narrativ.
Ja. Vielleicht können Sie mal schildern, haben Sie selbst auch an Haustüren geklopft, Herr von Aken?
Ja.
Also Sie haben, glaube ich, vorhin schon, das war vielleicht schon ein Beispiel aus einem unmittelbaren Kontakt, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ja, vielleicht erzählen Sie mal von sich selbst, was Sie da erlebt haben.
Also das in Leipzig, das war, habe ich selbst so erlebt und dann war ich Bietigheim-Bissingen und jetzt ist das mal eine völlig andere Geschichte. Und dann war so eine ältere Dame, auch ganz gut gekleidet, das war im Infostand allerdings. Und dann fragte ich aber auch diese Frage, was würden Sie tun, wenn Sie morgen Bundeskanzlerin wären? Dann überlegte sie kurz und sagte, das 49-Euro-Ticket. Und ich so, also ich meine, als Bundeskanzlerin könnte man noch größere Räder bewegen und warum denn? Und so. Dann sagte sie, ja, das ist für sie total wichtig. Sie besucht jetzt immer ihre Freundinnen in anderen Städten und kann sich auch Museen woanders angucken. Und dann habe ich so gedacht, Wahnsinn, das ist was, wo ich so gar nicht dran denke. Aber dieses 49- oder 9-Euro-Ticket ist natürlich auch ein Mittel gegen die Einsamkeit. So, das muss man auch immer mitdenken, was das für die bedeutet. Also solche Gespräche hat man halt, wo man nochmal ganz andere Perspektiven drauf bekommt. Und jetzt waren wir letzte Woche hier in Hamburg, auch in so einem Hochhausanlage unterwegs. Da war Miete überhaupt nicht. Das war zwar ein privater Vermieter, aber eigentlich alle, weil wir dann haben wir am Ende immer nochmal nachgefragt und die Miete und sagten sie, nö, die ist hier gar kein Problem. Also sie hatten Glück sozusagen. Das heißt, wer es nicht für sich im eigenen Leib erfährt, sagt es meistens nicht. Es sei denn, haben wir auch schon gehabt im ländlichen Raum in Thüringen. Dann kommt, nö, ich habe hier kein Problem. Aber meine Kinder suchen gerade Wohnung in Jena und haben überhaupt keine Chance, was Bezahlbares zu bekommen.
Hm. Und nur kurz die Nachfrage noch, bevor wir tatsächlich mal auf die Inhalte kommen. Sie haben ja schon gesagt, dass Wohnen und Miete und Preise da vor allem den Wahlkampf bestimmen werden. Das hat sich ja jetzt schon gezeigt mit Ihrem Wahlprogramm und quasi den Foki, die Linkspartei da legt. Aber der Haustürwahlkampf wird da dann jetzt auch in den nächsten Wochen noch eine Rolle spielen. Also wird man versuchen, da noch möglichst viel tatsächlich an Haustüren zu klingeln oder geht es jetzt mehr um Infostände und, weiß ich nicht, Social Media, Medien etc.?
Alles. Also tatsächlich in Hamburg zum Beispiel. Ich bin ja alter Hamburger, bin hier jetzt auch gerade in Hamburg und da wurden bestimmte Viertel ausgewählt, wo wir sagen, da lohnt sich der Haustürwahlkampf am meisten. Eben, was ich gesagt habe, nach diesen Kriterien, da hatten wir mal sehr gute Zahlen, jetzt gibt es da große Nichtwählerinschaft und wir haben schlechte Zahlen. So, das sind sozusagen die Kriterien, nach denen wir ausgesucht haben. Hm. Wir gehen natürlich auch dahin, wo es schon seit Jahren oder Jahrzehnten hohe Nichtwählerinnen gibt, aber das wird uns keinen Erfolg bringen. Das ist aber eine langfristige Arbeit. Ich weiß, ich habe schon 2009 im Wahlkampf, war ich in Stalzhoop unterwegs und da haben die Genossinnen über die Jahre regelmäßig, waren sie immer da, sind auch an die Haustüren gegangen. Da merkt man dann nach, ich sag mal, 2 Wahlperioden, merkt man einen Unterschied. Aber das dauert halt.
Hm. Genau, über die längerfristige Perspektive, Stichwort Erneuerung oder Neuanfang der Linken, wollen wir nachher auch nochmal sprechen. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Wahlkampfinhalten. Und da steht ganz stark an Nummer 1 eine Mietenkampagne oder das Mietenthema. Das ihr da besonders stark macht, liegt ja auch nahe. Mit dem Mietenthema war die Linke in jüngerer Vergangenheit erfolgreich und die Situation für MieterInnen verschärft sich ja seit Jahren immer weiter. Steigende Mieten sind für viele Menschen eine Belastung. Herr von Aken, Sie werfen der Ampel und Olaf Scholz da Versagen bei der Wohnungspolitik vor. Wieso dieses vernichtende Urteil? Wenn man so ein bisschen hinschaut, dann könnte man vielleicht zum Schluss kommen, die gescheiterte Ampel hat sich soziales Wohnen ja auch auf die Fahnen geschrieben und auch ein bisschen was umgesetzt. Eine Mietpreisbremse, Wohnungsbau und eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit etwa. Also warum werfen Sie da der Ampel Versagen vor? Und wie will die Linke eigentlich kurz- oder langfristig für bezahlbare Mieten sorgen, auch ohne Machtoption?
Also auf die Fahnen geschrieben, stimmt. Aber was haben sie gemacht? Also Olaf Scholz hat zum Beispiel 100.000 neue Sozialwohnungen versprochen. Das sind 23.000 geworden. Das ist nicht mehr ein Viertel. Und die haben regiert. So, die haben es aus dem Regieren heraus nicht geschafft, nicht mal diese kleine Zahl zu bauen. Verstehe ich überhaupt nicht. Mietpreisbremse wurde nicht verlängert. War absolut klar versprochen. Es sollten auch die Zuwachsraten gedeckelt werden. So, auch nicht passiert. Also quasi all die konkreten Dinge, die die SPD versprochen hatte vor der letzten Wahl, haben sie am Ende nicht umgesetzt. Und das finde ich schon ein Versagen. Jetzt ist ja die Zauberfrage, wie wollen wir das ohne Machtoption durchsetzen? Das finde ich eine spannende Frage, weil was ist denn Macht? Jemand, der regiert, hat nicht Macht. Vielleicht auch. Aber also ich finde, eine Regierungsoption ist was völlig anderes als eine Machtoption. Ich habe jahrelang bei Greenpeace gearbeitet. Wir haben so viele Dinge gewonnen, ohne einmal mitregiert zu haben. Oder die Linke, die hat irgendwann, da war sie übrigens auch gerade gar nicht im Bundestag, war sie rausgeflogen 2002. Dann hat sie angefangen, eine Kampagne zu machen für einen Mindestlohn. Da haben am Anfang alle Parteien drüber gelacht. Fast alle Gewerkschaften haben gesagt, ihr spinnt. Und ein paar Jahre später haben wir es durchgesetzt. Man kann auch Dinge durchsetzen, ohne mitzuregieren. Also sonst könnten wir ja unsere Politik einstellen alle. Also Anti-AKW-Bewegung und wo ich überall mit dabei war. Also insofern, eine Machtoption haben wir. Deswegen ist es jetzt ein Wahlkampf um Mieten. Aber das sage ich überall immer. Wir werden die Kampagne für einen Mietendeckel weiterführen, bis er da ist. Ob das jetzt 4 Jahre dauert oder 8 Jahre. Aber das werden wir gewinnen, weil der Druck in Deutschland ist so groß. Die Mieten sind, ich vergesse immer diese Zahlen, aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren um 54% gestiegen. Das ist der Hammer. Extrem viel mehr, als die Löhne gestiegen sind. So, und das ist für viele Menschen ein richtiges Problem. Auch hier aus dem Haustürwahlkampf schon wieder in Bietigheim-Bissingen, sagte dann einer an der Haustür, ja, sie ist mit 700 Euro eingezogen, jetzt zahlt sie 850, dafür musste sie einen Zweitjob annehmen. Und wenn jetzt noch eine Erhöhung kommt, dann muss sie hier ausziehen, aber was Billigeres findet sie auch nicht. Totale Verzweiflung. So. Und dieser Druck ist so groß, weil natürlich kann sich eine Gesellschaft das nicht erlauben, dass Millionen Menschen verzweifelt sind. Das frisst den inneren Zusammenhalt auf. Und das sind dann Momente, wenn man da eine Mobilisierung in der Breite hinbekommt, wo dann selbst eine CDU-geführte Bundesregierung irgendwann unter dem Druck steht und sagt, ehe uns der Laden hier ganz auseinanderfliegt, machen wir was. Das ist dann nicht unser Modell einer Mietpreisdeckel. So, das wird wahrscheinlich weichgespült sein, genauso wie der Mindestlohn nicht genau unser Modell war. Aber dann haben wir was gewonnen. Das geht ohne Mitregieren. Machtoptionen haben wir alle immer. Die liegt auf der Straße, die Macht. Hm.
Was ist denn daneben Mietendeckel dann weitere Sachen, für die ihr einsteht oder die ihr pushen wollt, was das Thema Mieten angeht? Also wenn man sich zum Beispiel die Mietpreisbremse anschaut, dann sehen wir ja, dass da es unglaublich viele Schlupflöcher gibt. Ne? Also dann werden irgendwie in den großen Metropolen irgendwie die ganzen Wohnungen möbliert. Mhm. Wir haben auch so Sachen wie die Frage, wie kriegt man ökologische Modernisierung der Wohnbestände hin, so dass sie auch sozial gerecht passieren. Das passiert gegenwärtig auch nicht, ne, mit der Modernisierungsumlage. Mhm. Da weiß ich, dass ihr daran wollt, aber das sind mit dem Mietendeckel zusammen Sachen, die die Mietkosten bei den Beständen drücken. Wie sieht's denn mit den Neubauten aus, die ja gegenwärtig die Mietentreiber auch sind? Also für was konkret macht ihr euch da noch stark?
Ja, also konkrete Modelle ist, also es kommt ja immer der Spruch, ein Mietendeckel baut keine einzige Wohnung. Hahaha, ha, ha, haben wir gelacht. Natürlich tut's das nicht, deswegen haben wir natürlich auch ein Sozialwohnungsbauprogramm für 20 Milliarden jährlich. Das ist auch total gut, wenn das endlich kommt. Unterstützung vom gemeinnützigen Wohnungsbau, auch zentral wichtig. Ich selbst wohne in so einer gemeinnützigen Genossenschaft. Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die gemeinnützig ist. Aber ich wohne in so einer Genossenschaftswohnung. 1998 hier eingezogen. Und da verdient niemand Geld mit. So, das heißt, die Verteuerung der Instandhaltungskosten und so weiter, da gab es dann immer wieder Mieterhöhungen im ganz zivilen Bereich. Ich glaube, im Moment liege ich bei einer Warmmiete von 10 Euro. In St. Pauli in Hamburg. So. Das geht nur, weil es eine Genossenschaft ist und niemand sich da extra Gewinne rauszieht und von meiner Miete Porsche fährt. Und eine ganz wichtige Maßnahme für mich ist auch, dass wir sagen, alle Wohnungskonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, die sollen in öffentliches Eigentum überführt werden. Das ist im Grunde genommen die Lehre aus Deutsche Wohnen enteignen in Berlin, diese große Kampagne. Und das bundesweit mit all denen zu machen, die mit Wohnungen nur an der Börse spekulieren, die wirklich eine reine Gewinnansicht haben, Absicht haben, die Mieten immer weiter in die Höhe pushen. Und da sagen wir, nee, Schluss ist, alle über 3.000 werden jetzt in Volkseigentum, darf man ja nicht mehr sagen heute, ne? Aber in gemeinschaftliches Eigentum überführt.
Eigentum für alle.
Eigentum für alle, genau.
Ja, gute Sachen auf jeden Fall, aber es sind auch Dinge, für deren Umsetzung es viel Druck braucht von der Straße und hoffentlich auch aus der Opposition im Parlament. Denn ich denke mal, egal ob GroKo oder Schwarz-Grün, eine soziale Wohnungspolitik wird es aus der nächsten Bundesregierung heraus nicht geben. Aber lassen Sie uns, Herr von Aken, jetzt mal auf das zweite wichtige Thema schauen, das ihr bei euren Haustürgesprächen ausgemacht habt. Zwar die Preisexplosion der letzten Jahre, erst durch Corona, dann nach Beginn des Ukraine-Krieges. Mhm. Ich glaube, da können alle, die uns hier zuhören, sei es, dass sie wirklich jeden Cent umdrehen müssen oder auch, dass sie zur Mitte gehören, da können alle nachempfinden, dass da was gekippt ist, dass selbst Grundbedürfnisse wie Lebensmittel in Supermärkten krass teuer geworden sind. Ja. By the way, fand ich interessant, dass euch der Bundeskanzler da mit der Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung auf Grundbedürfnisse im Wahlkampf kopiert, zeigt vielleicht, wie wichtig es ist, auch immer noch Stimmen von links zu haben, die in die Sozialdemokratie oder Mitte reinwirken. Ja. Wie glaubwürdig das jetzt ist, das sei immer dahingestellt, lasse ich unsere Zuhörenden beurteilen. Aber Stichwort Preise und Preisexplosion, Herr von Aken, für was wollt ihr euch da stark machen, wenn ihr den Wiedereinzug schafft und was haben Ihnen die Leute da an den Haustüren zum Thema geschildert?
Der Geschilde ist wirklich zu teuer, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich habe wirklich Angst vor dem letzten Wochenendeinkauf im Monat, so, das ist das Problem. Und da hatten wir auch im Parteivorstand eine spannende Diskussion, weil es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man das jetzt regeln könnte. Wir haben uns am Ende erstmal als ein zentrales Element auf die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Hygieneartikel geeinigt. Das sind 7% im Moment und wenn die wegfallen und weitergegeben werden, dann merke ich das sofort in meinem Einkauf. Das ist jetzt nicht viel, so, aber trotzdem merkt man diese 7% natürlich sofort. Und das Stichwort hier ist, wird es auch weitergegeben. Das muss natürlich kontrolliert werden und dafür braucht es eine Preisaufsichtsbehörde oder eine Preisaufsicht oder wie auch immer. Das ist Arbeit, das muss man installieren. Die andere Möglichkeit wäre, und das schließt sich gar nicht aus, ist zu sagen, ich mache eine Übergewinnsteuer für Lebensmittelkonzerne. Ich habe ja so einen persönlichen Gegner, der heißt Dieter Schwarz, dem gehört Lidl, dem gehören 43 Milliarden Euro. So, die hat er alle mit seinen Lidl-Märkten gemacht. So, und natürlich nicht, weil er die Preise da gesenkt hat, sondern weil er einfach, weil es gerade ging, ne, in diesem ganzen Inflationshype rund um den Ukraine-Krieg, hat der die Preise einfach schamlos noch weiter in die Höhe getrieben. Und dazu sagen, wer solche Krisensituationen ausnutzt und übermäßige Preise nimmt und damit Übergewinne macht, dann müssen die mit einer Steuer abgeschöpft werden. Also das sind so Beispiele, wie man das regulieren kann. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt entschieden, in erster Linie für die Mehrwertsteuer aber auf Null setzen für Lebensmittel. Da musste ich auch lernen. Das ist denn ja auch ganz schön, wenn man irgendwie ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler in der Partei hat. Ich bin ja nur ein armer Botaniker. Also jemand sagte, nee, die Mehrwertsteuer, die wurde überhaupt erst in den 70er Jahren eingesetzt. Die wurde erst in den 70er Jahren eingeführt. Und zwar ist das ein Tausch gegen Lohn- und Einkommensteuer. So, da ist das Ungerechte. Die Lohn- und Einkommensteuer, die steigt ja prozentual mit dem Einkommen. Das heißt, prozentual müssen Reichere mehr abdrücken. Die Mehrwertsteuer ist für alle prozentual gleich. Und da ist eine soziale Ungerechtigkeit drin. Jetzt gibt es das Gegenargument, haben wir auch heute wieder diskutiert, sagen auch einige Sozialpolitikerinnen bei uns, naja, aber die Reichen haben halt, weiß nicht, kaufen im Monat für 1.000 Euro ein.
Ich wollte gerade sagen, mal abgesehen von diesem Kontrollaspekt, nee. Aber das sei mal dahingestellt, ist es ja schon so eine Maßnahme mit Gießkanne. Ne? Also am Ende profitieren alle davon und auch die, die es nicht brauchen. Und wenn man sich die Einkommensteuer vornimmt zum Beispiel, dann da kann man es zielgerichteter machen. Und das ist ja auch ein Thema, was ihr bei euch habt, die Senkung der Einkommensteuer. Mhm. Natürlich ist andererseits das Thema Preise sehr emotional auch.
Ja.
Und dementsprechend vielleicht auch das richtige Thema. Aber schildern Sie mal die Diskussion, die Sie da hatten. Ja.
Also ich werde es nicht vergessen, am Tag der Trump-Wahl hat Isabella Weber, das ist ja eine mittlerweile weltweit renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin hier aus Deutschland, die hat da geschrieben, nach der Trump-Wahl, jetzt ist es Zeit für eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. Und sie hat es festgemacht, diesen Begriff daran, dass von den Menschen, die bei Umfragen sagten, sie haben extrem unter der Inflation gelitten, haben 75% Trump gewählt. So, das heißt, die diese Preise wirklich merken. Und ehrlich, wenn wir beide in Laden gehen und das Olivenöl ist 1 Euro teuer, dann ärgern wir uns und fluchen, Alter, ist das teuer und kaufen es trotzdem. So, viele können sich's dann nicht mehr leisten. Und die haben mit so einem hohen Prozentsatz Trump gewählt. Deswegen hat sie gesagt, man muss bei den Preisen ansetzen, weil das eine politische Intervention ist. Und das finde ich ganz wichtig.
Ja, ihr Lieben, ich möchte hier die kurze Pause nutzen für ein paar wichtige Messages und Bekanntmachungen, also bleibt kurz dran. Ja, dieses Jahr war politisch ja eher zum Haare raufen, aber eine Sache läuft. Der Dissens Podcast und die Koop mit Was tun stehen gut da, dank euch Fördermitgliedern. Ihr habt mal wieder dafür gesorgt, dass wir mit klugen Inhalten jede Menge Leute dieses Jahr erreichen konnten. Dafür auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön. Und danke an dieser Stelle auch für euer Verständnis, wenn der Podcast mal wegen Krankheit ausfällt, wie letzte Woche etwa. Da habe ich super viele liebe und aufmunternde Nachrichten von euch bekommen. Es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Danke dafür. Wie geht's weiter nach dieser Folge? Ich mache dann ab nächster Woche erstmal 2 Wochen Winterpause. Ist auch gerade nötig bei mir. Ich hoffe, ihr könnt euch auch zwischen den Jahren ein bisschen freinehmen. Zwischen den Jahren bekommt ihr dann nochmal eine Folge von der Was-Tun-Crew auf die Ohren. Und Dissens ist dann wieder für euch da im neuen Jahr, und zwar am 8. Januar. Ja, und wenn ihr noch Geschenke für Weihnachten, Chanukka oder eure Art des Jahresendfestes braucht, dann könnt ihr gerne Leuten eine Fördermitgliedschaft schenken. Da freue ich mich natürlich drüber. Aber ich möchte die Gelegenheit hier auch nutzen, euch noch auf ein paar andere Sachen hinzuweisen, die dringend breite Solidarität brauchen. Das wäre zum ersten Mal die Menschen in Rojava, die jetzt gerade bedroht sind, ne, durch die unklare Lage in Syrien und auch die Angriffe seitens der Türkei. Ihr könnt die Revolution dort unterstützen, indem ihr zum Beispiel in Solarpanels investiert oder spendet. Ja. Solidarity heißt die Aktion, die da dieses Jahr gestartet ist. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, Klimagerechtigkeit und politische Autonomie dort miteinander zu verbinden. Schaut mal, ob ihr da mitmachen könnt. Ein zweites Thema, was mir angesichts von Rechtsruck, Asylverschärfung in Europa wichtig ist, ist ja Organisationen, die das Recht auf Flucht verteidigen oder die private Seenotrettung organisieren auf dem Mittelmeer, die zu unterstützen. Ich denke da zum Beispiel zum einen an den Fonds für Bewegungsfreiheit von Medico, der Menschen, die an den Rändern Europas unrechtmäßig in Gefängnissen sitzen oder sich verteidigen müssen, der diese Leute unterstützt. Oder ich denke an die zivile Seenotrettungsorga CI. Die Leute wollen ein neues Schiff gerade finanzieren und brauchen dafür auch finanzielle Unterstützung. Die haben mich auch angeschrieben deshalb. Und ja, ich möchte das gerne hier weitertragen an dieser Stelle. Schaut doch mal, ob ihr diese Leute auch supporten könnt. Genau. Und des Weiteren, die sind ja auch schon mal im Podcast vorgekommen, Polylux, ja, eine Organisation aus dem Osten, die demokratische und antifaschistische Initiativen dort supportet. Auch das ist mir ein Anliegen, dass wir die Leute, die da kämpfen für eine offene und demokratische Gesellschaft, dass wir die auch nicht vergessen und unterstützen, da wo es am nötigsten ist. Ja, und auch linke Medien und die Verlagslandschaft, die brauchen immer wieder Geld fürs Überleben. Ich habe gerade bei einem Crowdfunding für Jacobin mitgemacht, ja, sozialistische Zeitschrift, und auch der Verlag Unrast mit vielen AutorInnen hier im Podcast auch immer wieder im Programm vertreten. Auch der braucht Unterstützung. Das sind Sachen, wo sich die linke Gegenöffentlichkeit stärken lässt. Denkt doch vielleicht auch so in so etwas. Genau, ich verlinke das alles natürlich in den Shownotes. War mir wichtig, einfach hier loszuwerden. Klar, ich freue mich immer über Spenden an den Dissens-Podcast, und wenn ihr da Fördermitglied werdet, das könnt ihr natürlich auch machen, aber wichtiger wäre es mir jetzt noch hier, so im Sinne der Christmas-Vibes. Schaut doch mal, ob ihr an eine dieser Organisationen, wo es eigentlich super viel dringender noch gebraucht wird, ob ihr da irgendwie die supporten könnt. Oder ja, vielleicht ist das ja auch ein schönes Geschenk an Freunde oder Familie. Leute, die vielleicht nicht das x-te Packen, Unterhosen oder Socken brauchen. Genau, so viel dazu. Dann noch der Hinweis, dass ich diese Woche die Verlosungsgewinne der letzten Monate rausschicke. Die GewinnerInnen findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Was den Merch angeht, also die Dissens-Beutel, Stand heute, wo ich das hier aufnehme, ist die Lieferung der Beutel auf dem Weg zu mir. Mit etwas Glück kommt das dann auch noch rechtzeitig an. Und ich kann es noch Ende der Woche für euch fertig machen und zur Post bringen. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall für eure Geduld. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich schaffe es nur alle halbe Jahr, Merch und Verlosungsgewinne zur Post zu bringen, rauszuschicken. Vierteljährlich, das bekomme ich gerade nicht hin. Danke da für eure Geduld. Gut, das war es jetzt auch an dieser Stelle mit Announcements. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Jan van Aken. Er ist Co-Vorsitzender der Linkspartei und einer von 2 SpitzenkandidatInnen im Bundestagswahlkampf. Viel Spaß. Vielleicht kommen wir trotzdem mal auf die Steuersenkung zu sprechen. Fand ich ganz interessant, dass die Linke da mal so offensiv für kleine und mittlere Einkommen sich als Steuersenkungspartei inszeniert. Und zwar sprecht ihr davon, dass ihr für alle Leute steuerliche Entlastung wollt, die weniger als 6.500 Euro verdienen. Das ist natürlich schon eine Menge Asche. So, ich habe das mal nachgeschaut. Es gibt ja so irgendwie so, zähle ich mich zur Mittelschicht? Und dann kann man das über so einen Online-Rechner, kann man das überprüfen, ob man tatsächlich zur Mittelschicht gehört. Und jemand, der kinderloser Single ist und 6.500 Euro verdient, wenn ich jetzt die Rechnung richtig gemacht, da sind nur gut 10% reicher in Deutschland als diese Person. Mhm. Also da liegt man schon ganz schön weit oben. Wäre der passende Slogan dazu, we are the 90%, ja. Also,
so. Ja, das passt, ja.
Deswegen erläutert vielleicht mal diesen Aspekt eures Programmes, da quasi auch tatsächlich Leute in der Mittel- und oberen Mittelschicht vielleicht sogar ja, zu entlasten. Mhm. Und die Frage, die sich daran natürlich anschließt, wo kommt dann am Ende das Geld her, ne, für diese Entlastung da, ja. Und auch diverse andere soziale Aspekte eurer Wahlvorschläge, ne?
Von den anderen 10%. Aber das ist natürlich ein guter Punkt. Also ich könnte jetzt sagen, ich setze noch weiter oben an und mache es für die 95%. Dann wären die Einschnitte bei den 5% da oben noch radikaler. So. Und das machen wir seit Jahren, genau diesen Punkt mit den 6.500. Warum haben wir damals eigentlich 10% gesagt? Na, man könnte jetzt genauso gut sagen 5.000 oder 8.000. Aber wichtig war, dass wir nicht den Durchschnittslohn nehmen. Der Durchschnittslohn in einer Vollarbeitsstelle in Deutschland war letztes Jahr bei 4.300 Euro ungefähr brutto. So. Das heißt, die Hälfte liegt da drüber. Und wir wollen jetzt ja nicht nur Politik für die untere Hälfte machen, sondern für mehr. Und deswegen finde ich es in Ordnung, dabei 90-10 das zu lassen. Und dann gibt's da oben bei den 10% natürlich auch genug zu erhöhen, um die andere 90% zu finanzieren. Dazu gehört aber nicht nur aus meiner Sicht, dass man bei den 90% denn die Einkommenslohnsteuer absenkt, sondern man muss für die, die ganz wenig verdienen, auch nochmal drüber reden, wie kann man die denn entlasten? Die zahlen nämlich kaum Steuern. Es gibt tatsächlich so viele Menschen, ich glaube, Verdi hat eine Zahl von über 20%, die arbeiten und zahlen aber gar keine Lohnsteuer, so wenig verdienen sie. So, und die werden natürlich durch eine Steuerabsenkung überhaupt nicht entlastet. Das heißt, da müsste man auch noch nach anderen Modellen suchen, wie man das macht. Da gibt es eine Idee, dass man sagt, dann müssen da eben die Sozialabgaben zum höheren Prozentsatz vom Arbeitgeber getragen werden. So, das sind alles Überlegungen. Und dann haben wir aber, wir haben ja nicht nur die 90-10, wir haben auch die 97,5 zu 2,5. Das ist die Vermögensteuer. Da gehen wir nicht ans Einkommen ran, sondern an das Geld, was schon da ist, an das reale Vermögen. Und das wollen wir für die 2,5%, die mehr als 1 Million Vermögen haben, da wollen wir mit einer Vermögensteuer rangehen. Fangen wir auch ganz zivil an. Wer über 1 Million hat, 1%, über 50 Millionen 5% und die Milliardäre 12%. So. Und die 12%, das muss man halt gucken, das hängt davon ab, welche Renditen die haben, weil das ist, glaube ich, auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass man mit dieser Steuer das Vermögen nicht abschmelzen darf. So, wenn die jetzt nur eine Rendite von 10% haben, dann würde tatsächlich verfassungsrechtlich wahrscheinlich nur 10% gehen.
Apropos Durchschnittsgehalt, das Sie erwähnt haben, 4.300 brutto, das sind ja, glaube ich, so etwa 2,8 netto, da haben Sie ja auch Ihr Gehalt drauf beschränkt. Ne?
Ja, ich habe das mal ausgerechnet für Ines Schwertner und ich, mich. Das kommt ja immer drauf an, auf Lebenssituation, Kinder und so. Und der Durchschnittswert bei uns beiden ist 2,59. Und da haben wir jetzt unser Gehalt festgelegt, weil ich will mit diesem Job kein, also Geld verdienen will ich schon, ich muss ja leben. Ich will damit nicht reich werden. Ich mache das auch nicht aus Karrieregründen. Deswegen habe ich ja damals nach 2 Legislaturen auch gesagt, ich gehe freiwillig wieder raus aus dem Bundestag. Man muss das alles begrenzen, damit da nicht so eine Politikerkaste draus wird, die aus Karrieregründen sich da immer weiter sozusagen die Diäten erhöht. Deswegen haben Ines und ich von Anfang an gesagt, wir machen das aus politischen Gründen, aus Überzeugung und nicht um selbst einen Karriereweg einzuschlagen.
Also vielleicht auch ein bisschen LKK von der KPÖ, so ein bisschen Vorbild.
Ja, ich hab's.
Sie kennen LKK? Ja.
Nee, ich kenne die gar nicht. Ich habe das mir zum allerersten Mal gehört von Cinque Stelle in Italien, diese Fünf-Sterne-Bewegung. Die hatten das am Anfang auch gemacht und das erinnere ich noch, dass meine italienischen Freundinnen sagten, wow, das hat es in Italien noch nie gegeben, dass jemand da ins Parlament kommt und sich dann selbst beschränkt. Das hat für wahnsinnig Furore gesorgt. Und da habe ich damals gedacht, das ist ein cooler Move. Weil natürlich ist das, verstehe ich, dass das so viele Menschen an den Haustüren sagen, die da oben machen doch eh, was sie wollen, die stecken sich nur selbst die Taschen voll und niemand kümmert sich um uns. Das stimmt natürlich, wenn man immer nur in der Bonzenkutsche rumfährt oder sich rumfahren lässt, wenn man nicht mehr öffentlich fährt, wenn man so viel Geld in der Tasche hat, dass man überhaupt nicht mehr auf den Einkauf gucken muss, dann verliert man natürlich den Bezug zur Realität. Deswegen ist es, glaube ich, so eine ganz gute Erdung.
Hat Sie da jemand außerhalb der Linkspartei schon drauf angesprochen, auf diese Gehaltsbegrenzung, die Sie sich selbst gegeben haben, oder?
Das höre ich ganz viel von Leuten, so wirklich um 3-4 Ecken, wenn die dann hören, wir haben das Gehalt begrenzt, dann sagen die, ich habe euch noch nie gewählt, ich werde euch auch nicht wählen, aber das ist cool. So. Also das ist, weil es so ungewohnt ist.
Ja. Meines Wissens nach gab es ja in Halle auch einen Antrag, das für die ganze Partei zu machen. Wie ist da der Stand?
Der ist jetzt wegen der Neuwahl, also der wurde in Halle auf dem Bundesparteitag, wurde es erstmal an den Parteivorstand zurückgegeben und wegen der vorgezogenen Neuwahl werden wir das erst im April oder Mai behandeln. Ich finde aber, das muss man mit Bedacht machen. Ines Schwerten und ich machen das von uns aus. Ich weiß auch einige andere, die jetzt für den Bundestag kandidieren, machen das. Aber das ist ein derart großer Kulturwechsel, dass ich mal sagen würde, also im Laufe der nächsten 4 Jahre vor der dann folgenden Bundestagswahl sollte man so einen Beschluss mal fassen, aber da muss man auch wirklich alle mitnehmen. So.
Und was machen Sie beide jetzt mit dem Geld? Also ich meine, später stellen sich da wahrscheinlich so Fragen, richtet man da irgendwie einen Fonds ein für irgendwas? Fördert man irgendwelche Sachen damit?
Genau.
Aber jetzt in Ihrer beider Fälle ist es jetzt vielleicht unmittelbarer.
Genau, das ist, dass wir einen Fonds machen, um auch direkt bei Linke Hilft auch Leuten möglicherweise auch finanziell für einen bestimmten, was immer, einen Kühlschrank kaputt oder so unter die Arme zu greifen. Linke Hilft, das ist so ein bundesweites Projekt der Linken, wo sie Sozialberatung machen, aber auch direkt die Leute unterstützt. Und von dem Geld, was wir da weniger bekommen, finanzieren wir dann auch eine Koordinationsstelle für Linke Hilft in ganz Deutschland. Weil da gibt's einen irren Zulauf. Wir haben ja jetzt, ich glaube, 13.000 neue Mitglieder und viele haben auch Lust, genauso was zu machen.
Herr van Aken, weil Sie jetzt gerade schon antifaschistische Wirtschaftspolitik angesprochen haben, hätte mich da vielleicht nochmal Ihr Blick auf den Wahlkampf und auf das Thema schwächelnde Wirtschaft interessiert. Weil das scheint mir jetzt auch noch den Wahlkampf ein bisschen bestimmen zu werden. Ja. Die Union unter Merz, die positioniert sich da jetzt schon recht stramm neoliberal, fordert zum Beispiel Steuersenkungen und will mehr Härten für Erwerbslose. Die SPD inszeniert sich demgegenüber als Bewahrerin der sozialen Sicherheit. Auch die Grünen setzen vordergründig auf soziale Gerechtigkeit. Vielleicht können Sie mal schildern, wie Sie da auf die, sage ich, wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der jeweiligen Parteien schauen und ja, was Sie dem entgegenhalten oder womit Sie demgegenüber punkten wollen. Und vielleicht ist ein Aspekt des Ganzen auch noch die Dekarbonisierung und die ökologische Transformation der Wirtschaft.
Genau, da habe ich mich ja über Habeck so geärgert. Ich möchte eigentlich dieses Habeck-Bashing nicht mitmachen von der CDU, aber der hat ja neulich auch so einen großen Investitionsfonds gefordert, also Aussetzung der Schuldenbremse für Investitionen. Und das war Gießkanne bei dem. So, also 10% aller Investitionen sollten dann gefördert werden vom Staat. Und das ist sowas von falsch, gerade als Grüner, weil der Unterschied bei uns ist, dass wir immer sagen, ja, auch wir wollen großes Investitionsprogramm über Schuldenaufnahme, also durch Aussetzung der Schuldenbremse, aber du musst doch immer Bedingungen dran knüpfen. Du kannst nicht Gießkanne machen, sondern das muss doch mit deinen ökologischen Zielen verknüpft sein. Also wir sagen immer, wir brauchen jetzt wirklich Investitionen in die Transformation, das kostet richtig viel Geld, aber das heißt bei uns ein Klima- und Transformationsfonds. Und das ist nicht einfach nur Gießkanne. Und alle, die sozusagen eine Umstellung machen, zum Beispiel, ich sag mal, Autoindustrie. Ne, mittelbar sind da 800.000 Menschen beschäftigt. Wenn die jetzt in den Bach runtergeht, brauchst du sozusagen eine Transformation. Und dann würde ich immer sagen, wenn sie in Richtung E-Mobilität geht oder auch in ganz andere Produkte, dann ist es richtig, da zu investieren. Dann kannst du sagen, okay, der Staat garantiert zum Beispiel die Abnahme von X Elektrobussen im Jahr investiert da rein. Und dann haben wir wirklich nicht nur Arbeitsplätze gerettet, oder nicht nur irgendwas investiert, sondern du hast in dein ökologisches Zukunftsprojekt investiert. Das ist für mich der zentrale Unterschied zu den Grünen.
Wenn wir jetzt mal drauf schauen, was realistischerweise mögliche Koalitionen sind, was macht Ihnen da mehr Sorge? GroKo oder Schwarz-Grün und warum?
Ehrlich gesagt finde ich das beides schlimm. Weil am Ende würde dann Merz Kanzler werden. Ich meine, der kommt vom BlackRock. Das ist ein richtiger Finanzhai. Und dass so ein Finanzhai Kanzler wird und gnadenlos seinen Rassismus ausspielt. Wenn ich mir dann anhöre, was hat er gesagt? Irgendwie, er kriegt keinen Zahnarzttermin mehr, weil es so viele Migranten gibt. Und das ist der gleiche Arsch, der jetzt irgendwie anfängt, irgendwie drüber zu reden, dass die Syrer und Syrerinnen irgendwie sofort abgeschoben werden müssen, weil ist jetzt ja Frieden in dem Land. Was glaubt ihr denn, wie viele Zahnärzte und Zahnärztinnen aus Syrien hier gerade arbeiten? Dann kriegt er erst recht keinen Termin mehr beim Zahnarzt. Und so eine Leute werden dann Kanzler. Ich weiß nicht, ob die SPD oder die Grünen da wirklich gegenhalten können, weil die haben es ja schon nicht gegen diese 5% Partei FDP geschafft. Die haben sich ja 3 Jahre am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Wie die das jetzt gegen eine dann wahrscheinlich 30% Partei CDU besser machen wollen, ist mir völlig unklar.
Okay, bei all den schlechten Aussichten, Herr Van Aken, gibt es natürlich die gute Aussicht, dass es vielleicht die FDP raushaut.
Das Feiern.
Ja, es wäre auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Nicht nur politisch, auch menschlich wäre das was Gutes, wenn Lindner raus ist. Bei dieser D-Day-Aktion hat er sich ja nochmal von der besten Seite gezeigt. Mhm. Aber Herr Van Aken, eure Banane hat er überlebt, oder?
Ja, also sie hat den Kampf gegen Lindner verloren. Also für die, die das nicht kennen, wir haben eine Banane uns reingeschickt. Wer hält länger durch, die Banane oder Lindner? Und er hat es tatsächlich überlebt, sein D-Day. Skandal. Aber wir haben ihr ein ehrenvolles Grab zugewiesen.
Noch ein weiteres Thema, auf das ich gerne zu sprechen kommen würde, bevor wir dann nochmal auf die linke Erneuerung schauen, ist Geopolitik oder Friedenspolitik, vor allem das Thema Ukraine. Mhm. Da kommt man nicht drum herum, auch Ihre Partei nicht. Deutschland ist größter Waffenlieferant der Ukraine in Europa, steckt Milliarden in die Unterstützung des Landes. Kanzler Scholz hat da eine zweigleisige Strategie gefahren, würde ich sagen. Solidarität mit der Ukraine und Waffenlieferung ja, aber keine weitreichenden Waffensysteme, um eine Eskalation zu vermeiden. Und die Linke, die hat aus meiner Sicht in Sachen Ukraine, Solidarität und der Frage der Waffenlieferung ein zerstrittenes oder diffuses Bild so ein bisschen abgegeben in den vergangenen Jahren. Herr Van Aken, Sie wollten und wollen die militärische Unterstützung der Ukraine beenden. Wäre das nicht damals und wäre das nicht auch heute die Preisgabe der Ukraine an Putin?
Naja, wenn man nur militärisch denkt oder sagt, man tut gar nichts, dann wäre das so. Aber mein Credo ist doch immer, lass uns doch mal über all das reden, was zwischen militärischer Hilfe und nichts tun liegt. Ich bin da mittlerweile auch immer richtig sauer. Ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren im Bundestag dann gegen den Auslandseinsatz in Afghanistan geredet habe, kam dann auch immer, Sie lassen doch die Mädchen in Afghanistan allein. Dann sage ich immer, nee, wir dürfen nie den Fehler machen, uns vor militärische Aktionen und nichts zu stellen lassen. Die Frage muss immer sein, was können wir denn erstmal nicht militärisch tun? Aus den gleichen Gründen war ich übrigens 2014 auch nicht für die Waffenlieferung an die Kurdinnen und Kurden. Das sind unsere Genossinnen. Und trotzdem gab es da Dinge, die eine Bundesregierung viel effektiver, viel schneller und ohne Militär hätte machen können. Und das Gleiche sehe ich bei der Ukraine auch. Nur mal ein Beispiel. Also was wäre denn gewesen, wenn am 25. Februar 2022 Europa gesagt hätte, ab sofort kaufen wir keinen Tropfen Öl mehr beim Kreml. Wir haben im ersten Jahr, also im ersten Kriegsjahr, hunderte Milliarden an den Kreml überwiesen für das Öl. Das hat die Kriegskasse so richtig gefüllt. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre die Kosten-Nutzen-Rechnung im Kreml für diesen Krieg über Nacht plötzlich komplett verändert gewesen. Natürlich hätten sie nicht damit gerechnet. Sie wussten aus der Annexion der Krim, dass der Westen zuschaut und nichts tut. So. Und das hätte, glaube ich, das Fenster für eine mögliche Verhandlungslösung gleich in den ersten 2-3 Monaten nochmal ganz anders aufgestoßen. Wollte man nicht tun. So, jetzt höre ich auch in meiner Partei den Sanktionen, scheiße, und das tut doch auch denn uns hier weh. Dann sage ich immer, ja, aber das kostet doch nur Geld. In der Woche nach dem Kriegsbeginn oder nach dem vollumfänglichen Kriegsbeginn im 2022 hat der Bundestag 100 Milliarden freigegeben für Aufrüstung. Diese 100 Milliarden hätten sie auch für unsere Heizungskosten aufbringen können. Und dann wäre vielleicht mit einer nicht-militärischen Intervention der Kreml viel schneller verhandlungsbereit gewesen als jetzt. 3 Jahre Waffenlieferungen haben es nichts daran geändert, dass der Kreml nicht verhandeln will.
Mhm. Also ich bin jetzt kein Militärexperte, aber wenn wir jetzt schon zurückgehen an den 24. Februar 2022, bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie gewirkt hätte so schnell, dass die Ukraine dann nicht schon zu einem Vasallenstaat gemacht worden wäre und militärisch eingeknickt wäre. Also was ich sagen will, Worte statt Waffen, so heißt ihr gegenwärtiges Buch. Gegen Putin braucht es vielleicht beides, Waffen und Worte. Also ich bin für Waffenlieferungen im Maßen, pro diplomatische Bemühungen, da wurde auch viel zu wenig getan. Vielleicht können wir gleich drauf blicken, was da aus Ihrer Sicht vielleicht noch hätte mehr passieren können oder auch jetzt passieren kann, wo auch die militärische Lage in der Ukraine sich verändert, wo die Ukraine lange und Zelensky lange noch selbst drauf gesetzt haben, okay, wir erobern die Gebiete zurück. Ist man da ja jetzt mittlerweile tatsächlich zu temporär, wie es dann heißt, Gebietsverlusten für einen nachhaltigen Frieden auch unter Umständen bereit, ne? Und ich bin auch gegen eine Aufrüstung der Bundeswehr. Mhm. Aber mir scheint so ein bisschen, also Sanktionen wurden ja auch ausprobiert, so. Und die Kriegsökonomie, die russische, war trotzdem erstaunlich stabil, so, ne. Und das hat nicht viel gebracht. Also, da scheint es mir ein bisschen so ein frommer Wunsch zu sein. Wir hätten jetzt nur die Sanktionen noch krasser machen müssen. Und dann wäre Putin eingeknickt, also.
Nee, nicht krasser, sondern gezielter. Und zwar dahin, wo der Kreml nicht mitgerechnet hätte. Weil die Sanktionen, die es gab, das war alles erwartbar. Da waren sie auch wahnsinnig gut drauf eingestellt. Das tut ihnen trotzdem weh. Vor allen Dingen langfristig tut das dem Kreml weh oder Russland insgesamt tut das weh. Aber dieses über Nacht fallen die Ölexporte weg. Weil das ist eigentlich der wichtigste Öl und Gas, ist der wichtigste Einnahmefaktor für die Staatskasse in Russland so. Und sie konnten sich darauf verlassen, der Westen schneidet sich nicht selbst ins Fleisch, die machen das nicht. Und da hätte man sie überraschen können. Also ich habe mich gerade deswegen wirklich ein Jahr lang sehr intensiv mit Sanktionsforschung beschäftigt. Da gibt es auch in Deutschland 3 Forschungsinstitute, die halt immer wieder untersuchen, in welcher historischen Situation wirken welche Sanktionen, welche nicht. Was sind Parameter, die zum Erfolg führen oder die ihn verhindern. Und ein Ergebnis dieser Forschung ist völlig klar. Sanktionen, die langsam erhöht werden, so wie jetzt bei der EU, 14. Sanktionspaket oder vielleicht sind wir schon bei 15, keine Ahnung. So, das bringt überhaupt gar nichts, sondern sie müssen schnell und hart sein. Und deswegen sage ich, ja, 100% der Ölimporte an Tag 1. So, das hätte uns auch wehgetan, aber wie gesagt, das ist nur Geld. Und das ist kein frommer Glauben, sondern da gibt es sehr, sehr gute und sehr differenzierte Ergebnisse dieser Sanktionsforschung. Deswegen würde ich das sagen. Und das andere, was Sie jetzt eingangs gesagt haben, na ja, das hätte zu länger gedauert. Das höre ich immer wieder. Aber dieses Ausbleiben der Öleinnahmen hätten sie am ersten Tag gespürt. Und sie hätten gesehen, okay, Misskalkulation, was wollen wir jetzt noch in der Ukraine, was sind unsere Kriegsziele und was nicht. Und es gab ja, also dass der Angriff auf Kiew gestoppt wurde in den ersten 7 Tagen, hat nichts mit den Waffenlieferungen aus Deutschland zu tun. Sondern das kam ja alles erst viel später. Also es gab diese Verhandlungen im Februar, März, April. Und wenn man da einen ganz anderen Hammer an der Hand gehabt hätte, nämlich diese Ölexporte, dann hätte man, glaube ich, sehr viel mehr erreichen können. Ich habe keine Garantie. Ich kann nicht sagen, dass das hundertprozentig gewirkt hat, aber ich weiß, dass die Methode der Bundesregierung, ich liefere Waffen, um die Ukraine in eine Verhandlungsposition zu schießen, die ist ja krachend gescheitert. Russland ist immer noch komplett gegen Verhandlungen.
Stichwort diplomatische Beziehung oder diplomatische Bemühungen, das ist ja auch etwas, was Sie im Wahlprogramm nach vorne stellen und da denke ich, sind wir uns einig, dass da, glaube ich, zu wenig unternommen wurde, da auch mehr voranzubringen. Mhm. Was hätten Sie da anders gemacht in den vergangenen Jahren und wie schätzen Sie, ich hatte ja eben schon die Situation in der Ukraine angesprochen, wo man jetzt dann tatsächlich in der Defensive ist. Also wie schätzen Sie da die Lage ein und was sind da möglicherweise friedenspolitische Initiativen, die Chancen hätten?
Ich sage mal so, die Lage für Verhandlungen wird immer schlechter, machen wir uns ja nichts vor, weil das militärische Gleichgewicht immer schlechter zu Ungunsten der Ukraine ist. Aber das haben wir auch von ersten Tag an gesagt, einen diplomatischen Erfolg, wo es keinen Diktatfrieden gibt, sondern einen gerechten Frieden, auch aus der Sicht der Menschen in der Ukraine, geht nur mit China. Das kann man wollen oder nicht wollen. Und da geht es auch nicht nur darum zu sagen, oh, China wäre toll, wenn du mit dabei wärst. Das muss man sich was kosten lassen. Also Diplomatie denkt man immer, ja, da setzt man sich an einen runden Tisch oder man setzt sich an diesen langen Tisch von Putin, was auch immer. Und dann redet man, nee, das muss man sich was kosten lassen. China hat ganz klare Ansagen gemacht. Erstens, sie finden, der Krieg ist völkerrechtswidrig. Zweitens, der muss aufhören. Drittens, wir unterstützen ihn nicht militärisch. Und viertens, Europa oder Westen, NATO, wir sind bereit, Verhandlungslösungen zu unterstützen. Und dann kam gar nichts zurück, weil das natürlich eine außenpolitisch unglaubliche Aufwertung von China gewesen wäre. So, das wollte man nicht. Diesen Preis wollte man nicht zahlen. Das heißt, auch Diplomatie ist immer ein knallhartes Interessengeschäft. Und da hat man sich am Ende dagegen entschieden. Also im Mai zum Beispiel diesen Jahres haben Brasilien und China nochmal ein sehr konkretes Verhandlungsangebot auf den Tisch gelegt, wo im Grunde genommen drin steht, ihr im Westen, wenn ihr wollt, wir sind mit dabei. So, da gibt's keine Reaktion drauf. So. Und ich garantiere, wenn Xi Jinping einlädt, dann kommt Wladimir Putin. Das kann er sich gar nicht leisten, seinen wichtigsten und größten Verbündeten einfach zu ignorieren.
Ja, eins ist bei einem Dissens, glaube ich, klar. Dieser Krieg, der wird nur durch Verhandlungen beendet und wird besser schneller als später beendet. Die Opferzahlen, die sind ja enorm und ja, die Lage für die Ukraine wird immer schlechter. Mhm. Aber es bleibt natürlich eine schwierige Frage, wie ein nachhaltiger Frieden für die Ukraine aussehen kann und wie auch die Sicherheit der Ukraine gewährleistet werden kann, ja, angesichts eines Diktators mit Großmachtansprüchen auf der anderen Seite. Naja, eine andere Sache ist, Herr van Aken, das Säbelrasseln nach innen oder im Innern, die Rufe nach Kriegstüchtigkeit und Aufrüstung der Bundeswehr. Bei vielen Leuten scheint das zu verfangen, ja, dass gesagt wird, die Bundeswehr und die NATO seien nicht bereit, wenn Putin mehr als die Ukraine will. Ich sehe das nicht. Die Zahlen sprechen da eine andere Sprache und ihr seid auch gegen Aufrüstung der Bundeswehr. Deswegen hätte mich mal interessiert, wenn es um die Verteidigungsbereitschaft gegen einen größenwahnsinnigen Putin geht, sind wir da wehrhaft genug aus Ihrer Sicht?
Jetzt höre ich den Begriff sogar im Dissens-Podcast oder was. Also ich muss sagen, ich habe ja die letzten 2 Jahre in Tel Aviv gelebt. Und als ich Anfang diesen Jahres dann mal nach Deutschland kam zu einer Fernsehsendung, bin ich vom Stuhl gefallen, wie militarisiert diese Sprache war. Genau, alles immer wehrhafte Demokratie und der Frieden muss bewaffnet sein und Kriegsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit. Das hat mir richtig Sorgen gemacht oder macht mir bis heute richtig Sorgen, weil in meinem deutschen Militarismus sind 2 Weltkriege entstanden. Und deswegen war ich eigentlich die letzten 40 Jahre immer so froh, dass die große Mehrheit der Menschen in Deutschland zutiefst pazifistisch eingestellt ist. Das kriegt man immer wieder mit. Also hier wird auch nicht mit Kriegsspielzeug gespielt und all solche Kleinigkeiten. Ich habe ja mal 2 Jahre in New York gewohnt. Es ist völlig normal, dass die kleinen Kids da mit Waffen spielen. G.I. Joe wird da verschenkt und sowas. Ist ja undenkbar. Deswegen habe ich immer gesagt, Leute, macht euch keine Angst. Deutschland ist stabil gegen eine Militarisierung eingestellt. So, und das kippt gerade und das macht mir Sorgen, weil wenn hier plötzlich wieder 100.000 Deutsche am Pier stehen und Kriegsschiffe bejubeln, wie sie in den Krieg ziehen, dann ist das keine gute Nachricht für den Rest der Welt. Und deswegen ist das so, das ist die Grundlage erstmal aller meiner Politik in Richtung Abrüstung. Wir müssen diese Militarisierung zurückkämpfen. Und zur konkreten Frage, wie sieht das sozusagen im Kräfteverhältnis aus? Da bin ich dann eben doch Naturwissenschaftler. Also die Militärausgaben nur der europäischen NATO-Staaten. Also mal angenommen, Trump steigt aus der NATO aus, die europäischen Staaten sind alleine gegen Russland gestellt. Nur die europäischen NATO-Staaten geben deutlich mehr Geld fürs Militär aus als Russland. Das ist kaufkraftbereinigt und so weiter. Sind das, ich glaube, 430 Milliarden in Westeuropa gegen 300 Milliarden in Russland. Jetzt muss mir mal irgendwer erklären, warum wir deswegen nicht geschützt sind gegen einen russischen Angriff. Und dann kommt immer, naja, unsere Panzer fahren nicht. Ja, glaubt denn wirklich irgendwer, dass das russische Militär effektiver ist als das deutsche? Kann ich mir nicht vorstellen, nach dem, was wir da vor 2 Jahren vor Kiew gesehen haben.
Ja, ich hatte ja auch betont, dass ich gegen die Aufrüstung der Bundeswehr bin, die weitere. Nee. Und nicht nur gegen schöne Uniformen. Was haben Sie jetzt ja. irgendwie 4.500 Euro runtergerechnet? Ist das, glaube ich, auf eine einzelne Uniform, so nee, auf Ausgehuniformen, ne?
Nee, auf eine einzelne Person. Ich habe schon gedacht, kriegen die jetzt 3 oder kriegen die 5? Aber pro Soldatin und Soldat 4.500 Euro. Spinnen die denn?
Ja, ja. Das Geld könnte man an Schulen oder sonst wo besser gebrauchen, definitiv. Ja. Genau. Ja, Herr von Aken, danke Ihnen dafür für Ihre Ausführungen. Vielleicht können wir jetzt nochmal den Bogen schlagen, bevor wir dann auch schon einen Ausblick machen auf die linke Erneuerung, Fragezeichen. Denn die Wahl ist zweifelsohne wichtig, ne? Also davon hängt zum einen ab, ob es noch eine linke Opposition im Bundestag gibt. Wir wollen auch nicht vergessen, Gelder und Strukturen, ne? Also zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Also die Wahl ist auf jeden Fall wichtig und der Wiedereinzug, aber die Zukunft der Partei entscheidet sich mehr noch danach. Ja. Und vor allem mit der Frage, ob nach den Krisenjahren ein Umbau der Partei gelingt. Und dafür müssen, glaube ich, auch Lösungen für hausgemachte Probleme gefunden werden. Vor allem irgendwie die ungeklärte Frage, was für eine Partei will man eigentlich sein? Wie stellt man sich strategisch auf? Also für wen will man Politik machen? Mit wem will man Politik machen? Wie will man Politik machen? Das sind, glaube ich, Fragen, wo die Partei in den letzten Jahren ein diffuses Bild abgegeben hat und wo es nicht gelungen ist, verschiedene Fraktionen, um eine gemeinsame Strategie irgendwie herum zu organisieren. Ja? Vielleicht können Sie mal schildern, wie Sie auf diesen langen Niedergang der Linkspartei schauen. Und Sie sind ja selbst auch Mitglied seit 2007 und waren auch schon stellvertretender Parteivorsitzender. Also wie konnte es dazu kommen und wo sehen Sie vielleicht auch Verantwortung bei sich?
Bei mir auf jeden Fall. Also ich war ja mit dabei, als Sarah Wagenknecht vor 6 Jahren nochmal zur Spitzenkandidatin gekürt wurde. Ich habe zwar dagegen gestimmt, aber ich konnte es nicht verhindern und das ist auch meine Verantwortung. Also das war von Anfang an so klar, dass Sarah Wagenknecht nur ein einziges Ziel hat und das heißt Sarah Wagenknecht. So, und das sieht man ja auch jetzt bei BSW genauso. Das ist ja unfassbar, mit welcher Intransparenz und Autorität die da vorgehen. Aber egal. Das heißt, da habe ich an diversen Stellen Verantwortung. Ich glaube, die Neuaufstellung, also Ines Schwertner ist ja meine Co-Vorsitzende und ich, wir sind uns relativ einig, dass wir die Partei sind für die, die hart arbeiten und am Ende des Monats nicht mehr genug Geld in der Tasche haben. So, für die gilt es, eine Stimme zu sein. Und dann kommt ja aus bestimmten Ecken innerhalb und außerhalb der Partei von der Linken, naja, Stellvertreterpolitik ist scheiße. Und sage ich, nee, es gibt auch Menschen, die können nicht für ihre eigenen Interessen einstehen, aufgrund ihrer Lebensbedingungen, warum auch immer. Das heißt, wir sagen immer, und das ist keine Floskel, sondern das ist ganz tief sitzend ernst gemeint, mit euch und für euch kämpfen. So, für die, also organisieren da, wo es möglich ist, mit der Bewegung zum Beispiel. Das machen wir gerade extrem gut, finde ich. Also immer wieder an einzelnen Orten. Und das, ich sag mal, zum Mainstream der Partei zu machen. Einerseits eben die klassische Kümmererpartei, Menschen in Not zu helfen, ganz praktisch, und auch für sie da zu sein. Und das andere ist organisierende Partei, um den Widerstand da, wo er gebraucht wird, mitzuorganisieren. Und da ist es natürlich ein unglaubliches Fund, dass es so eine Partei wie die Linke gibt. Wir sind die einzige linke Organisation, also explizit linke Organisation, die bundesweite Strukturen hat. Mit in jedem Dorf noch Leute, die zur Not auf die Straße gehen können. So, das haben andere nicht. Also ich weiß, ich habe ja, wie gesagt, bei Greenpeace gearbeitet, die haben auch 60 oder 70 Ortsgruppen. Aber überhaupt nicht so flächendeckend ist und keine 55.000 Mitglieder. Das zweite, nicht Problem, die zweite Aufgabe, die auf uns zukommt, ist dieser Generationswechsel. Der drückt sich auch ein bisschen aus in Ines Schwerden und mir. Also ich bin ja fast doppelt so alt. Und wir haben eben noch sehr viele alte Genossinnen und Genossen, auch im, nicht nur im Osten, auch im Westen. Und jetzt kommen ganz, ganz viele junge Aktivistis rein, die aus der Antifa kommen, aus der Klimabewegung und so weiter, die natürlich ein ganz anderes Verständnis von Politik haben, die aber auch nachfragen, jetzt Schulung zum Beispiel, Marxismus-Schulung und solche Dinge. Und das ist eine große Aufgabe, dass wir sozusagen die Alten und die Jungen auch zusammenbringen. Ich war deswegen in ganz vielen Kreisverbänden jetzt. Und es ist so unterschiedlich, da gibt es überhaupt nichts Strukturiertes, sondern jeder Kreisverband findet für sich einen Weg, wie die Neuen jetzt eingebunden werden oder mal mehr, mal weniger gut. Das ist super, aber das in den nächsten 4 Jahren so strukturiert hinzukriegen, dass wir wissen, okay, wenn jetzt junge Aktivistis kommen, dann kann die Zusammenarbeit mit den Älteren und auch mit denen, die in den Gremien sitzen, kann so oder so oder so funktionieren. Also Best-Practice-Beispiele. Mhm. Das läuft jetzt alles gerade ziemlich gut wegen des Wahlkampfs, also die fangen einfach alle an zu rödeln. Aber das ist natürlich, hat so noch keine Nachhaltigkeit. Und ein anderes Problem, was wir haben, ist ja nicht nur das mit den jungen Aktivistis, sondern auch Stadt-Land. Also wir sind heute im Vergleich zu vor 15 Jahren viel weniger gut in der Fläche aufgestellt. So. Und das heißt dann, dass es manchmal kaum noch existierende Kreisverbände gibt oder nur einzelne Personen, die da im Kreisverband in der Fläche ist, während die in den Städten tatsächlich gewachsen sind. Und da ein Modell zu finden, wie man die, die gerade noch funktionieren, aber wo es schwierig wird, die so zu unterstützen, dass sie sich stabilisieren, das wird unser erster Schritt sein. Also das ist, wie gesagt, die eine große Kraft in der linken Partei, dass man überall präsent ist und das aufrechtzuerhalten, das ist mein Ziel. Hm.
Mich hat nochmal Zoom rein interessiert, dieser Blick auf, klar, Kümmererpartei für Leute Politik machen, das eine, aber auch mit Leuten, also organisierende Partei sein zu wollen. Diesen Anspruch, den gab es ja auch schon recht lange, so eine aktive Mitgliederpartei, war da mal so ein Slogan zu sein. Und ist ja auch vollkommen klar, dass ambitionierte, sage ich mal, sozialistische Ziele sich nicht als parlamentarische Partei umsetzen lassen, sondern nur durch eine Partei, die Menschen organisiert, ne, außerparlamentarisch und irgendeine Form von Gegenmacht auch aufbaut. Von daher, wie wollen Sie das ändern?
Ich weiß gar nicht, ob man da so viel ändern muss. Das ist in ganz vielen Orten so. Also ich bin ja hier Hamburger, bin natürlich auch ein bisschen davon geprägt. Also mit wie vielen lokalen Initiativen oder auch bundesweiten Bewegungen, wo wir als linke Partei mitgeholfen haben, die Strukturen aufzubauen, das mit zu finanzieren, aber auch Personal für die Organisation. Das heißt, wir waren bei ganz vielen Bewegungen wirklich Teil des Herzens dieser Organisation. 2017 zum Beispiel, mein letztes Jahr im Bundestag, da habe ich hier in Hamburg die G20-Demo angemeldet, die große, die 70.000 Leute, die gewaltfrei geblieben ist. So.
Ich wollte gerade schon fragen, waren Sie denn die Welcome-to-Hell-Demo?
Sondern die große am Samstag. So. Und das war ein sehr breites Bündnis. Und natürlich hätte es das auch ohne die Linke geben können. Aber mit der Linken hat man natürlich, wie gesagt, diese bundesweiten Strukturen, die machen wahnsinnig was aus. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da wieder neu rein müssen, sondern das ist wahrscheinlich eher so die, die jetzt neu in die Partei gekommen sind, auch sozusagen anleiten, ne? Genau sowas wie, organisiere ich denn einen Mieterinnenprotest? Und da gibt es tolle Initiativen, also wirklich in so vielen Orten. Mhm. Ich war neulich in Osterholz-Scharmbeck, of all places, ne, kleiner Ort bei Bremen. Und da gibt es auch so eine Vermietungsheuschrecke und da organisiert sich Widerstand der Mieterinnen. Und da ist die Linke natürlich mit dabei. Die stellt Struktur, die hilft mit. Das ist eigentlich unsere DNA. Und also das weiter zu befördern, das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist unser Job.
Ja, ich drücke die Daumen, was das angeht. Was mich noch kurz aber interessiert hätte, ist, wenn jetzt die Linke bei Direktmandate einzieht, dann sind ausgerechnet irgendwie so ein paar Altlinke, nämlich die Silberlocken, dann irgendwie Retter der Partei. Mhm. Darunter auch zum Beispiel Dietmar Bartsch, der aus meiner Sicht schon eine große Mitverantwortung für die Selbstblockade der Partei in den letzten Jahren trägt. Also ich meine, er hat jahrelang im Bündnis mit Sarah Wagenknecht auch irgendwie seine eigene Macht im Apparat abgesichert. Sind da nicht dann auch wieder mächtige Gegner in der Bundestagsfraktion gegen irgendwie eine, sage ich mal, umfängliche Erneuerung der Partei?
Nee, das sehe ich tatsächlich anders. Also vor 4 Jahren hätte ich Ihnen noch zugestimmt, aber jetzt nicht mehr. Also zum einen sind es ja nicht nur die drei. Also Sören Pellmann ist keine alte Silberlocke und der wird das holen in Leipzig. Und wir haben Ines Schwertner in Lichtenberg. Wird schwer, aber auch sie kann es holen. Aber vor allem finde ich das ja so toll, wie die drei das die ganze Zeit selbstironisch machen. Also ich weiß nicht, ob Sie so die verschiedenen Videos auf Insta und so weiter gesehen haben mit den Silberlocken, die sitzen beim Friseur und machen sich lustig über die Silberlocken und so. Und ich bin ja natürlich ständig im Gespräch mit denen und die meinen das ernst mit dieser Selbstironie. Gregor Gysi hat das neulich mal so schön gesagt, wir Alten, wir halten jetzt die Tür auf, damit die jungen Leute durchgehen können. Und das finde ich einen coolen Ansatz.
Nur zum Ausblick, Herr van Aken, Sie strahlen Zuversicht und Optimismus auch. Wie könnte es auch anders sein? Denn wenn man nicht an sich selbst glaubt, dann kann ja auch niemand anderen an einen glauben. So. Aber der Gedanke einer Niederlage jetzt bei der Bundestagswahl und was das für die Partei bedeutet, ist das Ihnen schon mal durch den Kopf gegangen oder wurde da schon mal drüber gesprochen und irgendwelchen Szenarien ausgemalt?
Also bei uns in der Parteizentrale heißt es, jeder, der das auch nur anzweifelt, muss sich erstmal in die Ecke stellen und schämen. Aber natürlich machen wir uns die Gedanken darum, ist ja gar keine Frage. Und es sind harte Einschnitte. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist dann nicht gleich weg, das ist die gute Nachricht. Also einmal nicht reinkommen ist okay, die Grünen hatten das mal, die FDP, da läuft die Stiftung weiter, aber natürlich mit viel weniger Geld. So. Also das heißt für uns vor allem wahnsinnige finanzielle Einbußen. Das heißt, wir müssen unsere ganze Parteistruktur wirklich eindampfen auf viel weniger. Und deswegen wird die Wiederaufbauarbeit natürlich schwerer. Aber weil Sie das am Anfang so eingeleitet hatten mit irgendwie jetzt das endgültige Ende besiegelt und so, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich wusste das gar nicht, als ich jetzt im Sommer gesagt habe, ich kandidiere für den Vorsitz. Aber seitdem habe ich in so vielen Kreisverbänden so viel Energie gesehen. Wie gesagt, 13.000 junge Leute in den letzten 12 Monaten eingetreten. Und die wollen alle was tun. Das heißt, die Energie ist da, die Leute sind da. Das wird nicht lange dauern. Dann werden auch die Umfragen danach kommen und die Wahlergebnisse. Aber ich glaube, das Image war erstmal über die letzten Jahre so kaputt gegangen, dass viele gesagt haben, ich erinnere das ja auch, eine Freundin sagte vor ein paar Jahren mal zu mir, du, ich wähle euch aber nur noch aus Mitleid. So. Und das wird sich jetzt ändern, weil das spüre ich auch. Die Leute sagen, jetzt macht ihr das super, das klappt doch und so. Also ich glaube, diese Energie, die in der Partei ist, die strahlen wir aus. Das ist gar nicht mein Optimismus, sondern das ist die Energie, die da ist. Deswegen ist es nicht das Ende, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn wir reinkommen.
Herr van Aken, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
Danke.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Jan van Aken. Er ist Co-Vorsitzender der Linkspartei und einer von 2 SpitzenkandidatInnen im Bundestagswahlkampf. Wenn ihr euch da noch für ein bisschen mehr interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis bald.